Ich möchte gern noch einmal beten. Herr Jesus, oh, uns fehlen oft die Worte, eine Last, die du aufs Herz legst, einen Eindruck, den du schenkst, auch im Wort Gottes, dann so weiterzugeben, dass er Frucht wirkt für die Ewigkeit, auch im eigenen Leben. Wir wollen vielmehr noch lernen, das zu fassen, was du uns schenkst. Segne jetzt diese Stunde, Herr, und zeig du uns auch, was dazu gehört, ein gesundes Christenleben zu führen. Und wir preisen dich darüber. Amen. Es ist was ganz Gewaltiges, was in dieser Welt passiert. Wir sind Teil dieser Geschichte, haben wir gerade gehört. Wir erleben den Vollzug eines gewaltigen Geschehens. Und zwar, dass Gott zuerst die Propheten und dann seinen eigenen Sohn gesandt hat, um die Botschaft erschallen zu lassen, es ist Vergebung da. Ihr könnt wieder zurückkommen zu mir. Ich suche euch. Ist das nicht was ganz Gewaltiges, dieser Missionsauftrag, von dem wir schon gelesen haben? Dass Gott es fertiggebracht hat, die Menschheit, die Menschen, die sich losgesagt haben von ihm, die gefallen sind, die in Sünden, ja, sich abquälen, die bekommen nun gesagt, Jesus ist gekommen. Und Jesus starb für deine Sünden. Er hat den Preis bezahlt. Du kannst gerecht vor ihm wieder dargestellt werden. Er hat alles vollbracht. Ist das nicht was ganz Gewaltiges? Und dass wir das weitersagen dürfen? An jede Nation, an jede Ethnie in dieser Welt, jeden Stamm, dass Jesus auferstanden ist von den Toten und dass ihm alle Gewalt gegeben ist. Und das ist die Basis hier für diesen Auftrag. Er hat sich erhoben, er hat sich zur Rechten Gottes gesetzt, er ist auf dem Thron und alles wartet darauf, dass seine Gewalt und Macht eines Tages wirklich sichtbar über dieser Erde sichtbar wird und dass er danach kommt, die Welt zu richten. Es heißt in Hebräer 9 einmal, Vers 24, denn Christus ist in den Himmel selbst eingegangen, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Und dann im Vers 26 heißt es, am Ende der Welt ist er ein für alle Mal erschienen, durch sein eigen Opfer die Sünde aufzuheben. Und als drittes in Vers 28 am Schluss, zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil, zur Vollendung des Heils. Er hat alles für uns vollbracht. Und wenn wir den Hebräerbrief nochmal zitieren dürfen, im Hebräer 10, 14 heißt es, denn mit einem Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Jesus kam, hat sich selbst gegeben mit seinem Leben, hat sein göttliches Leben in die Waagschale geworfen für uns. Und er hat dann das gewirkt, dass dafür immer alles vollbracht ist in meinem Leben, wo ich dann gewiss sein kann, ich bin wieder bei ihm. Ich habe wieder Zugang zu Gott. Da hat er uns vollendet, da hat er uns geheiligt. Welch ein gewaltiger Plan und welch ein unglaublicher Trost, ja, für uns. Und deswegen laden wir die Welt ein, die ganze Welt, Jesus zu begegnen, Jesus doch ins Herz aufzunehmen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Noch ein Wort möchte ich gerne zitieren. Aus Hebräer 10, Vers 15, 16. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, denn nachdem der Herr gesagt hat, das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will nach diesen Tagen, spricht er, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn will ich es schreiben. Und ihrer Sünden und ihrer Ungerechtigkeit will ich nicht mehr gedenken. Was passiert denn da? Da bringt Gott es fertig, uns zu seinen Kindern zu machen. Da ist es jetzt nicht mehr so, dass wir eine Religion haben mit einem Ritus, mit einer Zeremonie. Da ist es nicht so, wie Namenschristen vielleicht Religion praktizieren. Hier werden Menschen zu Kindern Gottes gemacht. Da zieht er in das Herz, in den Leib, in die Person eines Menschen ein und schreibt mit dem Griffel des Heiligen Geistes, ja, in ihr Herz und ihren Sinn, nämlich das, was ihm wohlgefällig ist, und verändert sie. Kinder Gottes sind also keine Religiösen. Was sind sie denn? Die sind eben Jünger. Jünger. Und das beobachte ich hier in diesem Text, hier in Hebräer und dann auch im Missionsbefehl. Und eigentlich bin ich auf das ganze Thema gekommen durch Lesen vom 5. Buch Mose. Aber ich weiß nicht, ob die Zeit erreichen wird, irgendwas herauszugreifen. Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Und jetzt lesen wir hier im Missionsbefehl, darum gehet hin und mache zu Jüngern alle Völker. Gott hat alles getan. Er hat sogar versprochen, ins Herz einzuziehen und Herz und Sinn und die Natur des Menschen zu verändern, uns wirklich zu den Seinen zu machen. Und jetzt sagt er, darum geht hin. Und weil Jesus alle Gewalt hat und weil jeder eines Tages ihm Rechenschaft geben muss auf dem Thron, deswegen muss diese Botschaft jetzt auch überall verkündigt werden. Und ein drittes, das ist nun, dass wir hören, dass dies völlig unter dem Schutz und dem Schirm des Herrn abläuft. Ihm ist alle Macht gegeben, alle Gewalt, heißt es im Missionsbefehl Vers 18. Und Vers 20 am Schluss heißt es, er ist bei uns alle Tage bis an der Weltende. Diesem Programm ist also der Sieg verheißen. Das ist ein Programm mit Frucht. Da tut der Herr Jesus viele Brüder zur Herrlichkeit führen. Und es ist ein Programm, das letzten Endes trotz Verfolgung und Leid, was es gibt in dieser Welt, das niemand hindern kann. Und in ihm, oder ja, hat der Christ die Gegenwart des Herrn immer bei sich. Seine Gegenwart ist bei den Seinen, sich verheißen in allen Umständen. Was ist denn nun jetzt der innere Kern von diesem ganzen Missionsprogramm? Wo kommt denn diese Motivation her? Welche Frucht hat es? Es heißt eben in Vers 16a, die 11 Jünger gingen nach Galiläa. Und Vers 19a, darum gehet hin und mache zu Jüngern alle Völker. Und ich habe einfach diesen Eindruck bekommen, wieso, was bewegt uns denn, die Botschaft weiterzusagen? Eben, weil er uns zu Jüngern gemacht hat. Warum haben manche vielleicht gar keinen Sinn für Mission? Weil sie dann noch nicht in dieser Nachfolge stehen. Ich bin tief davon überzeugt, dass da der Zusammenhang besteht. Mache zu Jüngern. Wir haben am Anfang hier von dem Missionsbefehl die Jünger im Blickpunkt. Ja, und wir können uns fragen, was ist ein Jünger? Was ist Jüngerschaft? Das sind diejenigen, die mit ihrem Herrn aufs Innigste verbunden sind in dieser Gemeinschaft. Ja, und gerufen werden und zusammengestellt werden und für ihn leben, die Jünger. Da wird ihre Beziehung zuallererst beschrieben. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Er hat ihnen auch schon einen Befehl gegeben, hat ihnen gesagt, ich warte dort auf euch, ich will mich euch tiefer offenbaren. Und als sie ihn sahen, da fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Das sind die Menschen, die Jesus erfahren, ganz persönlich, die er anspricht, die zum Teil zusammengebrochen sind, ihr Leben ihm übergeben haben, die ihm jetzt folgen, die ihn lieben. Wenn man an eine Magdalena denkt, wenn man an einen Zachäus denkt, ja, all die, die Jesus so gefunden und angesprochen hat, die gingen hinter ihm her, die wurden seine Jünger. Und diejenigen sind nun auch, bekommen das Privileg, dass er ihnen den Auftrag gibt, das, was sie haben, anderen zu bezeugen. Und das haben wir ja hier, nachdem ihre Beziehung hier zum Herrn so dargelegt wurde, da heißt es dann, dass ihm alle Kraft, alle Gewalt gegeben ist, dass er bei ihnen sein wird alle Tage und dann mittendrin in dieser Struktur, ja, will ich mal so sagen, heißt es, darum geht hin und machet wiederum zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf meinen Tod, tauft sie hinein in ein neues Leben, wieder in diese Beziehung mit Jesus hinein, auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Sie kommen da in diese Gemeinschaft mit Gott und dann lehret sie halten, lehret sie gehorchen, lehret sie, was mir gefällt. Lehret sie, mir nachzufolgen in allen Angelegenheiten des Lebens. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wenn Menschen in der Jüngerschaft stehen, übrigens, ja, dann wissen sie, was dann passiert. Dann wird die Zeit beschleunigt, wann er wiederkommt. Das steht nach der Elberfelder Bibel in 2. Petrus 3, Vers 12. Da heißt es in Vers 11, will ich mal lesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet, Luther sagt, und erstrebt. Ihr erstrebt das Kommen des Tages Gottes. Elberfelder sagt sogar, ihr beschleunigt das. Und die Frage ist dann, wie? Und das wird in Vers 12 gesagt, wenn alles so zergehen wird, unsere Welt, wie wir sie heute sehen, die sich dem Gericht entgegenbewegt. Wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommem Wesen? Und da sieht man wieder Menschen, die für Gott wandeln, die in der Jüngerschaft stehen. Und ich bin tief davon überzeugt, wer wirklich Jüngerschaft und Nachfolge Jesu praktiziert, der macht, dass dieser Tag sich schneller erfüllt, die Vollzahl der Heiden eingegangen sein wird und Jesus wiederkommen kann. Das sind ganz wichtige Dinge. Ich nenne das mal die vergessene Dimension des Missionsauftrages. Immer wieder hört man oder merkt man, dass gewisse Leute überhaupt kein Gespür für das haben. Das ist für Missionare, das ist für einen Prediger, das ist für eine Missionsgesellschaft. Ich glaube, das hängt zusammen mit Jüngerschaft. Ich weiß noch, wie ich voller Angst, regelrecht, als ich mich bekehren durfte, wie ich mal das erste Traktat jemandem weitergegeben habe oder in den Briefkasten sogar geworfen. Ja. Aber wer in diese Gemeinschaft hineingezogen wird, mit Jesus, der fängt dann an, von seinem Glück, von seiner Freude, anderen gegenüber das zu bezeugen. Und wir merken im Missionsauftrag, den Jüngern, denen gilt dann die Kraft des Herrn und die Verheißung, ja, mir ist gegeben alle Gewalt, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Und wohl gibt's viele Rückschläge, viel Menschliches auch, aber es bewegt sich auf das Ziel zu, wenn er wiederkommt. Und der Zeugenauftrag, der entspringt einer biblischen Jüngerschaft. Und diese Jüngerschaft ist das Ende von allem Namenschristentum. Jünger sind einfach Leute, die in eine Beziehung zu Jesus hineingekommen sind. Und da entsteht dann immer die Frage, welche Art Jünger bin ich? Bin ich schon ein Jünger? Oder bin ich einfach nur religiös? Der Jünger und die Jüngerschaft, all diejenigen, die Weltmission in Gang brachten, das waren Jünger. Jesus ist ihnen begegnet, hat zu ihnen gesprochen. Und sie haben angefangen, Jünger zu sein. Jüngerschaft beginnt mit einem Ruf, das heißt, jemand begegnet dem Herrn und fühlt sich angesprochen. Wenn Sie ein Jünger sind, dann werden Sie dieses Angesprochensein immer wieder merken. Morgens, wenn Sie die Bibel aufschlagen, da spricht plötzlich Gottes Wort zu uns. Ja. Das kommt einfach, weil da eine Beziehung zwischen uns und Jesus ist. Das ist Jüngerschaft. Und das führt dann dazu, dass ich den Ruf höre, dass ich mein Leben ändere, dass ich eine Kehrtwendung vollziehe, dass ich neue Werte habe in meinem Leben, dass ich Gehorsamsschritte auch tue, dass ich über die Linie gehe. In Matthäus 9 haben wir ein Beispiel, Vers 9. Als Jesus von dort wegging, da sah er einen Menschen am Zoll sitzen. Der hat gearbeitet, der hat vielleicht auch nicht immer nur die Wahrheit gesagt und die Wahrheit praktiziert, hat in die eigene Tasche gehandelt. Der hieß Matthäus, sagt die Bibel. Und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Da begegnet Jesus einem Menschen und das verursacht diesem ziemlich viel Unruhe. Ja, bis er an den Punkt kommt, dass er sein Leben wird auf den Kopf gestellt und dass er an den Punkt eben kommt zu folgen. Jesus nachzufolgen. Und dann werden seine Wertmaßstäbe auf den Kopf gestellt, erneuert. Prioritäten werden anders, wie wir es gesungen haben. Das Kleine wird groß, das Große wird klein. Die Sehnsüchte können sich verändern, das Wollen. Und er entdeckt eine ganz neue, große, weite Welt, die er vorher noch nicht gekannt hat. Wenn so ein Mensch über die Linie geht, wenn er zerbrochen vor Gott ihn einlässt in sein Leben, wenn er eine Übergabe vollzieht, dann beginnt sein Leben als Christ und dann beginnt Jüngerschaft. Und das müssen wir immer dazu sagen, Jesus, seine Vergebung, sein ewiges Leben erhalten, bedeutet immer den Eintritt in Jüngerschaft, in die Nachfolge. Es heißt in 1. Johannes 3, Vers 14, wir wissen, dass wir aus dem Tod ins Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Was heißt denn das, wir lieben die Brüder? Das heißt ganz einfach, denn wir erkennen jetzt die Jüngerschaft. Da sind plötzlich noch mehr und ich habe sie lieb. Und da sind plötzlich noch mehr und die sagen mir auch, wie es geht. Und was mir vielleicht noch fehlt, und die helfen mir auf dem Weg Jesus nach. Wir wissen, dass wir aus dem Tod ins Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Das ist auch schon wieder Jüngerschaft. Die Jüngerschaft beginnt also mit einem persönlichen Angesprochenwerden, ja, vom Herrn her. Ein zweites kann ich noch sagen, der Ruf in die Nachfolge, der führt zu einer völligen Bindung an Jesus. Und zwar hauptsächlich und zuallererst an Jesus. Wenn jemand das erlebt, dass er Jünger Jesu wird, dann sieht er nichts mehr anderes als zunächst Jesus. Ich will ihm leben. Die Menschen damals und die Menschen heute, welche angesprochen wurden, die sahen sich immer Jesus Christus selber gegenüber. Die hatten eine totale individuelle Begegnung mit ihm. Wenn ich manchmal eine Andacht weitergebe und Lehrer sogar vor mir sitzen, die ihn noch nicht persönlich kennen, das ist das, was die noch nicht begreifen können. Jesus ist da in Person und will ein persönliches Verhältnis mit ihnen eingehen. Das ist dieser Schritt, der notwendig ist, um über die Linie zu kommen. Ja. Und alles andere ist zweitrangig. Der Jünger wird dann ganz mit Jesus verbunden. Deshalb heißt im Neuen Testament immer wieder in Christus, in Jesus Christus sein. Und er folgt ihm dann nach. Wenn jemand in der Masse bleibt, dann erlebt er das nicht. Zur Jüngerschaft gehört immer, dass ich mal ganz allein vor Jesus gestanden bin, meine Sünde erkannt habe, bekannt habe, mich übergeben habe ihm und mich so gesehen, ganz allein als den, zu dem er redet. In der Masse, da erlebt so jemand so etwas nicht. Matthäus 8, da heißt Vers 1, als er vom Berg herabging, da folgte ihm eine große Menge, aber die haben das nicht mitgekriegt. Ja. Und dann heißt es in Vers 18 bis 22, als aber Jesus die Menge um sich sah, befahl er, hinüber ans andere Ufer zu fahren, und es trat ein Schriftgelehrter herzu und sprach zu ihm, Meister, ich will dir folgen, wohin du gehst. Jesus sagt zu ihm, die Füchse haben Gruben, und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Jesus sagt das, weil jetzt der Menschensohn eben genau vor diesem Menschen steht. Da stehen zwei sich gegenüber. Er sagt zwar, dieser suchende Schriftgelehrte, ich will dir folgen, wohin du gehst, aber oft können wir noch gar nicht richtig ermessen, was das alles beinhaltet, ja, und bedeutet. Und in diesem Fall sagt der Herr Jesus, er hat ja die Leute gekannt, wie sie inwendig waren. Ja. Er hat gesagt, ja, du hängst vielleicht sehr an deinem Haus und an deiner neuen Wohnung. Die Füchse haben Gruben, die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber des Menschen Sohn, das bin ich, der jetzt vor dir steht, der hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und was nun? Und da wird nun der Mensch in eine Zwangslage geführt. Er muss sich entscheiden, was mache ich jetzt nun? Er hat das nicht jedem gesagt. Oder beim Jüngling, dem der Herr Jesus mal gesagt hat, verkaufe alles, was du hast. Ja. Er sagt das auch nicht jedem. Er sagt das dem, wo er merkt, das ist der Punkt, der ihm fehlt, um überhaupt Ja zu sagen auf die Nachfolge. Im Mittelalter hat mancher seine Sachen verkauft und sie haben gemeint, das wäre ein christliches allgemeines Prinzip. Ja. Aber hier redet Jesus von Mann zu Mann mit einem Menschen gegenüber, wo er genau den kranken Punkt seiner Hand da drauf legt. Und da merken die Menschen, er will mich ganz. Er will, dass ich ihm nachfolge. Da heißt es hier noch, ein anderer unter den Jüngern sprach zu ihm, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Scheint ich was Normales. Ich gehe zur Beerdigung derer, die mich auf die Welt gebracht haben, die mich erzogen haben, die man lieb hat. Ja? Scheint ich normal. Wieso ist der Herr Jesus plötzlich so abrupt, ja? Wenn er dann sagt, folge du mir und lass die Toten ihre Toten begraben. Aber er sah hier in dem Menschen, in der persönlichen Begegnung mit einem Menschen, das Hindernis. Das war das Hindernis für diesen Mann. Er hat gesagt, erlaube mir noch was. Und so mancher meint, er kann eine Nachfolge mit Jesus beginnen und meint, auf Ausnahmen sich vielleicht festlegen zu können. Ausnahmen. Wir alle haben das schon mal irgendwie gemacht. Ja? Wollten Gott Bedingungen stellen, wollten sagen, ja, nicht doch, nicht so. Mein Wille geschehe. Ja? Aber nein, erlaube mir, dass ich dann an dem Punkt nicht die Nachfolge. Ja? Folge du mir und lass die Toten ihre Toten begraben. Hier sehen wir einfach bei diesen Punkten, den Ruf in die Nachfolge und wie dieser Ruf zur Bindung an Jesus führt. Er allein steht vor den Menschen da. Ja, ja. Und das muss jeder einmal erlebt haben. Und nun noch ein drittes, dieses Nachfolgen, das ist jetzt eben ein hinter Jesus hergehen. Ich kann nicht Missionsarbeit machen und nicht hinter Jesus hergehen. Das heißt einfach, es ist ein Lehrer-Schüler-Verhältnis. Wir wissen alle, dass die Jünger, der Jünger, der Mathetes im Griechischen, der ist ein Schüler. Das ist ein Lernender eigentlich. Ja? Er lernt. Jetzt sind wir nur das Lernen völlig anders gewöhnt. Wir gehen auf Akademien, wir gehen auf Universitäten. Da steht uns ein, da bekommt man einen Vortrag und da steht ein Professor vor einem, dem es Schnuppe ist, wie, oder der, dem Schüler ist es Schnuppe, wie der Professor lebt, was er macht. Da ist kein Verhältnis da. Man lernt akademisch. Ja? Aber in der Bibel führt das Nachfolgen zum Hinterhergehen mit Jesus in ein Lehrer-Schüler-Verhältnis. Der Schüler imitiert den Herrn Jesus, geht in seinen Fußstapfen, hört ihm zu, macht, was er sagt, probiert es selber aus, ist mit anderen zusammen, lebt, arbeitet und lernt mit ihnen zusammen. Lehrer und Schüler sind zusammen. Der Rabbi ist dann gewandert durch das Land Israel, so hat es Jesus gemacht. Und er hat ihnen Lektionen gegeben, sie gingen durch ein Kornfeld und er hat ihnen eine praktische Lektion gegeben, ja, beim Ehrenabraufen, ja, und so weiter. Es ist ein Lehrer-Schüler-Verhältnis. Vielleicht gibt es heute so viele Jugendgangs, das nennt man in Spanisch Pandilla, also so eine Bande, die macht dann ihre Zeichen irgendwo an die Hauswand und das ist ihr Herrschaftsbereich. Und weh, jemand kommt ihnen in die Quere. Die Großstädte sind voll von solchen Gangs. Und vielleicht ist es die Sehnsucht vieler jungen Leute auch nach Jüngerschaft, nach so einer Identität, nach so einer Gemeinschaft, wo sie ihre Identität auch finden, wo sie aufblühen. Ja? Und damit sind wir mitten in der Frage, was ist ein Jünger, was ist echte Jüngerschaft. In Bolivien haben wir eine Schule mit 1400 Kindern und die untersteht auch staatlichen Lehrplänen. Und diese Konzepte sind jetzt im Moment sehr ideologisch übersteigert, weil wir ein sozialistisches Land haben in Bolivien mit viel Einfluss von Venezuela her, wo es heute so chaotisch jetzt schon zugeht. Eins der Prinzipien ist, alles zu dekolonisieren. Das heißt, die Kolonialzeit brachte Dinge, die wollen wir heute nicht mehr. Sondern wir wollen eigenständig das alles haben. Dazu gehört leider manchmal auch der christliche Glaube. Nicht immer, aber oft. Ja. Die Ethnien bekommen ihren Platz, das heißt die Stämme, ja, 30% Aymara, haben wir in Bolivien, andere 30% Quechua-Indianer, ja, Indianer darf man gar nicht mehr sagen, das sind indigene Völker. Die haben eine neue Identität gewonnen und sie wurden auch oft blöd angeschaut, ja, und nicht für ernst genommen. Und nun unterrichtet man an der Schule auch die Spiritualität und Religiosität dieser Ureinwohner und das bringt uns manchmal in Schwierigkeiten, ja. Heute ist ein christlicher Lehrer, der muss viel Weisheit haben, wie er jetzt den christlichen Glauben rüberbringt, wenn er zum Beispiel Lehrpläne so vor sich hat, mit einer ganz anderen Kosmovision, Weltanschauung. Aber manchmal sind diese Dinge, was solche aus so heidnischen Kulturen kommen, gar nicht so abwegig in allen Dingen. Die haben da zum Beispiel, die Aymara, das Prinzip der Relationalität. Alles steht in einem Verhältnis zu einem Gegenüber. Nichts ist alles für allein. Man sagt, der Humanismus, der hat bei euch nur zur Emanzipation, zur Selbstüberhebung des Menschen geführt. Sie haben ja recht damit. Man sieht viel zu sehr nur das Individuum und die anderen nicht. Die reden von einem Prinzip der Komplementarität, der Ergänzung, so wie Mann und Frau, die ergänzen sich. Das muss man sehen, was zusammengehört. Da muss eine Harmonie entstehen. Ja? Das sind so Säulen aus der dortigen Kultur oder aus der Austausch, die Gegenseitigkeit, manchmal im Negativen. Wenn die USA sagen, die Visabestimmungen sind so, dann sagt dann Bolivien, ja, dann machen wir das auch so. Man müsste auch erst ein Ticket telefonisch bekommen und all diese Dinge. Gegenseitigkeit, ja. Ja. Und dann gibt es in Andine Normen, die gehen dann so, gut machen, gut leben, das ist nicht Luxusleben. Gut leben meinen sie nicht Luxus, den Konsumismus, wie wir vielleicht so schnell meinen. Gut wollen, gut lernen, das erinnert ein bisschen an Konfuzius, was du nicht willst, dass man dir tue, füge auch keinem anderen zu. Und wenn der Herr Jesus sagt, Matthäus 7, Vers 12, alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Und ein Schulbuch, das tut nun die Philosophie so erklären. Die Religion ist die Institutionalisierung der Spiritualität, wie die Familie es ist von der Liebe. Im Prinzip, sagen sie, sollen alle Religionen sollten Quelle und Ausdruck einer Spiritualität sein. Alle Religionen ein Mittel, um den Nächsten und um die Natur und um Gott zu lieben. Die Herausforderung besteht darin, sagt das Schulbuch, die Distanz zwischen Religion und Spiritualität zu verringern und dass man sich vorsieht, um nicht einer von der Spiritualität leeren Religion anzuhängen. Aus den Religionen müssen wir die Quellen der Spiritualität machen, der praktischen Liebe und der Gerechtigkeit, des Mitleids und des Dienstes. Die sagen also im Grunde, alle haben im letzten Endes den Kern, etwas Gutes für den Nächsten und eine gute Gemeinschaft mit Gott zu suchen. Ja. Wir wissen, dass das alles ohne eine Schau auf das gemacht wird, was Gott offenbart hat. Die wissen nichts, dass Gott sich offenbart hat. Die machen jetzt eine neue Religion aufgrund von Selbsterlösung. Ja. Aber interessant ist, die suchen hier, die Welt sucht hier nach Früchten, die nur aus einer echten Jesus-Jüngerschaft kommen kann. Dass eben das Verhältnis zu Gott dazu führen muss, dass ich mit dem Nächsten in Ordnung komme, dass ich dort liebe, dass ich Früchte zeige nach außen, das sollte doch klar sein. Ja? Aber oft ist es nicht so. Wir haben ein Gespräch gehabt mit einem hohen Beamten innerhalb ein hoher Beamter, will ja nicht mehr sagen. Auf jeden Fall hat er mir gesagt, ja, ich war in einem Internat und wir mussten das und das machen und diese Zeremonie und diesen Ritus, ich habe die Nase voll. Und da merken wir, diese Leute sind von einem Namenschristentum, die sind so zusammengeschlagen worden, ja, die haben nie wahres Christsein erlebt und wahre Jüngerschaft. Und so kennen sie das auch nicht, eine Beziehung zu Gott, in Freude, in Glück, in Freiheit. Das kennen sie nicht. Und da sagen sie, jetzt muss man die Religion mal entflechten. Das muss doch praktisch werden. Man muss sich doch dem Nächsten annehmen. Wir können den Armen nicht einfach so lassen. Man muss offene Augen haben für die Not des anderen. Und da sagt uns die Welt, was wir praktizieren müssen. Mit dem Benotungssystem jetzt in Bolivien, da ist es so, dass nicht immer Noten gegeben werden, besonders in den ersten Schulklassen, sondern da gibt es Indikatoren, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Und zwar gibt es da vier Säulen: das Wissen, das Sein, das Tun und das Zusammenleben. Und dann sagen die uns, das Wissen, da lernst du, wie das geht. Das ist eine Sache. Aber dazu kommt noch, es kommt darauf an, was in dem Kind, wie sich seine Persönlichkeit entwickelt. Sein Sein ist auch wichtig. Nicht nur, was er im Kopf hat, sondern wie er ist. Und es muss zu einem Tun führen. Kann er das dann auch weitergeben und praktizieren und umsetzen? Und wirtschaftlich gesehen entsteht daraus Produktivität und so weiter. Das sind Säulen heute im Bildungssystem in Bolivien. Und als letztes, das Zusammenleben soll ermöglicht werden. Bolivien nennt sich heute den plurinationalen Staat. Also sie wollen mit 36 verschiedenen Kulturen eine Einheit bilden, so wie die Schweiz auch mehrere hat. Schule war oft nur was Akademisches, hat objektives Wissen weitergegeben und auch in der Gemeinde Jesu hat man oft nur vom Wissen her, ist man davor gegangen. Aber es muss ja weitergehen. Ein Lehrer in der Schule, der unterrichtet und geht wieder nach Hause und der Schüler wird oft nur darin geprüft, ob er den Stoff kann, aber wie seine Ethik ist, wie seine Gesinnung ist, ob er es angenommen hat oder nicht, das hat oft nicht interessiert. Beim hebräischen Rabbi ist das völlig anders. Der lebt mit den Schülern, der isst und schläft mit ihnen, der erlebt die Umstände mit ihnen, der geht mit ihnen, macht praktische Lektionen aus dem Alltag heraus und der Schüler muss sich mit ihm darin eins machen. Und er wird im Leben eingeübt und die werden dann persönlich untereinander geschliffen und ermahnt und ermutigt und gelobt und gefördert. Und wir kennen ja auch zum Teil die Diskussionen unter den Jüngern mit dem Herrn Jesus. Aber das ist die Lebensschule, in die uns Gott in der Nachfolge Jesu hineinstellt. Und dann kommen Geschwister auf uns zu manchmal und sagen, ah ja, nein, wir haben im Moment keine Gemeinde, wir bleiben für uns. Ja. Sie haben einfach noch nicht sie haben die Gemeinde noch nicht schätzen gelernt, als eine Stätte, wo ihnen weitergeholfen wird. Nachfolge bedeutet hinterhergehen der Schüler hinter ihrem Meister. Dass sie bei ihm sein sollten, dass sie in einem Verhältnis zu ihm stehen. Und sie wurden auch Christen zuerst genannt. Warum? In Antiochia, die wurden Christen genannt, weil eben die Ungläubigen, denen fiel auf, ihr Leben wurde anders. Ihr Leben hat sich verändert. Jüngerschaft ist also dieses total intensive Leben, das auf allen Gebieten sich nach dem Herrn Jesus ausrichtet. Bei allem wird der Meister gefragt, es wird sich nach ihm gerichtet, ein Leben der Hingabe geführt. Und so ein Jünger, der ist danach bereit, einen Preis zu zahlen, wenn es mal ungemütlich wird, wenn die anderen spotten oder auch in Verfolgung, ja. Und der Jünger versucht, Gottes Willen zu tun, seinem Plan zu folgen, seine Lehre umzusetzen, seine Heiligkeit zu leben. Das alles gehört da dazu. Und da meint man manchmal, das wäre nur für Missionare oder irgendwelche speziellen Christen, ja. Weil das ist zum Teil vielleicht sogar so, aber die leben oft, nicht immer, aber oft dann so ein Leben eben, der Nachfolge in einer Gruppe und ein Leben, was ihnen weiterhilft. So ein Leben mit Jesus. Und das ist im Grunde für jeden Christ vorgegeben. Die Jüngerschaft ist das wichtige Geheimnis da. Also Jünger haben sich so dem Herrn Jesus übergeben, dass ihr ganzes Sein umgeändert wurde. Ich bin so dankbar, dass ich eine klare Bekehrung erleben durfte. Nicht leicht, aber ich durfte mich ihm übergeben und ich hatte Probleme und dann habe ich ihm nochmal übergeben, bis ich es fassen konnte. Und dann kommt es zu einem Durchbruch und dann sagt man, danke Herr Jesus, du bist jetzt da. Ich spüre das jetzt, ich bin dein. Also nicht nur Gefühle meine ich nicht, aber es kommt dann an zu einem Punkt, wo man es fassen kann. Und dann kam sogar jemand auf mich zu und hat gesagt, du kannst jetzt, willst du nicht einmal etwa dienen? Ja? Ich sage das mit anderen Worten. Die haben mich dann gerufen, eine Kinderarbeit. Ich habe 6 Jahre Kinderarbeit machen dürfen. Und das hat mich darauf vorbereitet, einfach mit Jesus zu gehen. Und hat mich geschliffen, erzogen. Und dann begann ich für Missionsfelder zu beten. Für eine Missionarin, die heute auf dem Friedhof liegt, in Riberalta. Und nicht die Goni Potow, sondern noch jemand vorher. Und das hat mir zuletzt auch das Ja gegeben, nach Bolivien zu gehen. Ich wollte gar nicht nach Bolivien. Wir wollten nicht nach Bolivien als Missionare. Wir haben viel zu viel Angst vor dem Urwald und vor all den Ungemütlichkeiten. Ja. Und was machen wir mit den Kindern? Wie kriegen die eine anständige Schulausbildung? Und da gibt es große Berge von Fragen, die kommen dürfen. Ein Missionar heute verbringt nur 7 Jahre im Ausland, dann geht er wieder nach Hause. Sind wir doch so dankbar, noch im Mitternachtsruf, dass noch ein paar Ältere da gibt mit ein paar Jahren mehr. In der Bibelschule in Montevideo, die damals noch existiert hat, vor Jahren, da bekam man ein Diplom, da stand immer als eine höchste Auszeichnung drauf, er hat sich als Jünger Jesu bewährt. Das ist tief in mein Herz gefallen. Ich glaube, das ist die höchste Auszeichnung, die man haben kann, bewährt zu sein als Jünger. Wir sind noch auf dem Weg, aber wir sind Jünger in der Nachfolge Jesu nach. Und da kann man natürlich auch ausweichen. Aber davon will ich jetzt dann doch nicht reden. Wir haben ein Beispiel von einem einheimischen Bruder in Bolivien, der uns in den letzten 6 Jahren sehr, sehr zum Segen wurde. Wir haben nie ein so gutes Verhältnis zu einem Einheimischen gehabt wie zu ihm. Aber das er erweist sich einfach als ein Diener Gottes. Ja. Wie oft hat er uns was zu essen gebracht? Wie oft hat er was Gutes getan? Ein Einheimischer, einem Ausländer. Ja. Oder er zeigt anderen, er zeigt Barmherzigkeit. Er nimmt sich der Nöte der Leute an. Jedes Wochenende fährt er hunderte von Kilometern im Motorrad. Einmal hat er sich das Bein gebrochen, dann musste eine Platinschiene reingeoperiert werden, die ist immer noch drin. Jetzt am Wochenende, vergangenes Wochenende, ist er einen Hang hoch am Fluss, hat sich die Machete, ja, das Messer da, in die Hand reingehauen. Jetzt wurde es genäht, ziemlich hässlich. Es sind schon so viele Dinge passiert und er geht weiter und er sucht die Ortschaften und er will den Pastoren, die oft Nöte haben, dienen. Wir haben viel von ihm gelernt in dieser Jüngerschaft und in dem, was es braucht im Zusammenhang mit den Menschen. Jüngerschaft also eine Lern- und Lebensgemeinschaft mit dem Heiland. Unter der Gnade können wir sagen, sie ist auch ein christliches Leben unter der Verbindlichkeit. Jesus steht vor uns, ihm folgen wir nach. Sie ist eine Bruderschaft, sie beinhaltet die Mitarbeit, dann weiche ich nicht nur aus, sondern mache mit. Ich kenne eine alte Schwester, die kam einfach immer wieder kurz vorher und hat die Bänke hingestellt und ein bisschen Ordnung gemacht im Saal. Und jeder findet einen Auftrag im Werk Gottes, der das nur will. Und sie ist auch eine Schicksalsgemeinschaft, die Jüngerschaft. Man zahlt den Preis, vielleicht sogar bis zum Tod. Man löst aber auch Bindungen. Ja. Als Erster ist eben Jesus da. Man gibt dann auch mal Dinge der Familie vielleicht preis oder verkauft Besitz oder verzichtet auf dieses und jenes und man verleugnet sich selbst. All diese Punkte gehören zur Jüngerschaft. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht Vater, Mutter, Kinder, Bruder, Schwestern und dazu sich selbst, sagt der Herr Jesus, ja, da kann ich mein Jünger sein. Lukas 14, Vers 26, lehrt denn der Herr Jesus, dass wir hassen sollen? Dass wir alles Natürliche aufgeben sollen, an gar nichts mehr gefallen haben, nur noch was Religiöses oder so. Er meint hier einfach mit Hassen, dass etwas aus der Mitte heraus genommen wird, dass was da nicht hingehört, das soll nicht sein. Wenn eben da plötzlich etwas von der Familie oder von irgendjemand hineinkommt, Jesus soll die Mitte sein. Ja? Und wir sollen praktisch hassen Vater, Mutter, Frau, Kinder in dem Sinn, dass wir es aus der Mitte nehmen und an einen anderen Platz stellen unter den Herrn. Wir wissen, dass er auch dafür sorgen wird. Ja? Aber wir sollen nicht götzendienerisch irgendwas das Hindernis für unsere Nachfolge sein lassen. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, Lukas 14, Vers 27, der kann nicht mein Jünger sein. Auch da geht es nicht nur um ungemütliche Dinge, sondern hauptsächlich um das Leiden, das deswegen kommt, weil ich Jesus folge. Dass ich vielleicht verspottet werde, an den letzten Platz gesetzt werde und so weiter. Dazu soll ich ein Ja haben um Jesu Willen. Das ist das Kreuz auf sich nehmen, zu dem wir hier eigentlich gesetzt sind. Jüngerschaft entscheidet auch am Preisrichterstuhl. Eines Tages werden wir dort stehen. Das heißt in Lukas 9, Vers 25, wer mir folgen will, verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewönne und verlöre sich selbst und nehme Schaden an sich selbst? Das ist der Preisrichterstuhl. Wenn er nehme Schaden an sich selbst. Und da müssen wir schauen, auf unserem Weg Jesus nach, ob da irgendwas ist, wo wir Schaden nehmen an uns selbst. Ich möchte nur noch was aufschlagen im 5. Buch Mose. Da heißt es in Kapitel 2, das haben wir der Goni Potthoff im Januar zugerufen, rufe ich es euch zu, 5. Mose 2, Vers 7, und da sehen wir etwas vom Segnen, von den Segnungen der Jüngerschaft, dass Gott mit uns ist auf unserer Wanderschaft. Mit dem wollen wir vielleicht heute Morgen abschließen. 5. Mose 2, Vers 7, da kommt oft etwas vor über Jüngerschaft, wie wir mit Jesus wandeln sollen. Mir wurde das ganz warm im Herz, aber wir haben da keine Zeit dazu. Vers 7 sagt so, denn der Herr, dein Gott, hat dich gesegnet in allen Werken deiner Hände. Ich lese jetzt Luther, ja. Er hat dein Wandern durch diese große Wüste auf sein Herz genommen. Das wurde mir so groß. Das wurde mir so reich. Welch ein Gott. Das hat zu mir gesprochen und das habe ich dann am Geburtstag im Januar noch unserer Schwester im 81. Jahr weitergegeben. Er hat dein Wandern durch diese große Wüste, auch 40 Jahre, auf sein Herz genommen. Es waren sogar 47 Jahre in Bolivien. 40 Jahre ist der Herr, dein Gott, bei dir gewesen. An nichts hast du Mangel gehabt. Wollen wir Mut haben, die Jüngerschaft zu praktizieren, Jesus nachzufolgen, in enger Verbindung mit ihm stehen und eben herauskommen aus allem Formalismus und wirklich praktizieren, was er sagt? Wahre Jüngerschaft leben. Er hat versprochen, dass unser Wandern durch diese Welt auf seinem Herzen steht. Ich finde das einen ganz gewaltigen Trost und das spornt mich an, mein Leben ihm noch mehr zu geben. Sei ganz sein oder lass es ganz sein, hat ein bekannter Evangelist mal gesagt. Ich denke, das dürfen wir da auch sagen. Sei ganz sein. Vielleicht ist nicht ganz biblisch, lass es ganz sein, ne? Wir rufen dann auch noch solche Zögerer doch noch dazu, den letzten Schritt nochmal zu wagen, alles dem Herrn anheimzustellen. Lasst uns beten zusammen. Herr Jesus, danke für die Jüngerschaft durch dieses Leben. Wir dürfen dir nachfolgen. Wir haben deine Ansprache an unser Herz gehört. Wir hören sie sogar jeden Tag aus deinem Wort. Schenk, dass es Auswirkungen hat, dass es Früchte zeitigt. Und dass wir in dieser Lebensverbindung bleiben mit dir. Und danke für diesen Sonntag. Segne alle, die auch noch dein Wort weitergeben, die noch einen Dienst haben. Und ja, lass viel Frucht entstehen, bis dieser Moment kommt, auch wo du wiederkommst. Wir preisen dich und wir freuen uns, Herr, dass wir so innige Gemeinschaft in so einer Beziehung leben dürfen mit dir. Amen.